Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Reminiscere. Das ist der Name leitet sich von der lateinischen Antiphon des Psalms 25 ab. Reminiscere, gedenke. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte. Das bitten wir in diesem Gottesdienst. Und wir öffnen unsere Gedanken und unsere Herzen für den großen Horizont unseres Daseindürfens in dieser Welt und für alle Verwerfungen, die wir sehen und erleben, und vertrauen darauf, dass Gott in dem allem anwesend ist, und bitten um seine Hilfe und seine Stärke. Ich sehe empor zu den Bergen aus den neuen Liedern, die Nummer 159, das singen wir. Gemeinsam und in ganzen Versen beten wir Psalm 25 miteinander in ganzen Versen, gebetet im Wechsel. Wir teilen die Gemeinde in zwei Sprechgruppen. Die Gruppe am Ambo beginnt.
Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich.
Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.
Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist.
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen.
Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten.
Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden.
Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich.
Gloria, Gloria.
Lebendiger und schöpferischer Gott, himmlischer Vater, nicht nur in unseren großen Momenten, nicht dort, wo wir stark sind, kommst du zu uns und suchst uns und unser Herz. Mitten in unseren Irrtümern, in unseren Fragen, in unserer Not kommst du uns entgegen als Mensch. Und trittst ein in unser Leben, teilst mit uns deine Verletzlichkeit und deine heilsame Gegenwart in Jesus Christus. So berührst du uns durch deinen Geist. Du suchst uns und suchst uns auf, um uns bereit zu machen für ein Leben, das aus der Hoffnung schöpft. Viele Dinge bewegen uns an diesem Morgen. Gutes und all die Erschütterungen in der Welt und manche auch in unserer Seele. Hilf uns zu ordnen, zu sichten, zurechtzubringen. In der Stille bringen wir dir unser persönliches Gebet. Wenn der Herr spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Amen.
heutige Schriftlesung steht bei Jesaja im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für diesen zweiten Sonntag in der Passionszeit steht im Markus-Evangelium im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Und er, Jesus, fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn, den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe. Kommt und lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Wisława Szymborska, die polnische Autorin, für sie ist der wichtigste Aufzug in einer Tragödie der Sixte. Das ist der Moment eigentlich, in dem alles vorbei ist. Der Moment, in dem die Schauspielerinnen und Schauspieler aufstehen vom Schlachtfeld der Bühne, in dem sie an den Perücken, an den Gewändern zupfen, den Dolch aus der Brust des Ermordeten ziehen, die Schlinge vom Hals lösen und zurückkehren zu den Lebenden mit dem Gesicht zum Parkett. Es ist der Zeitpunkt, in dem der letzte Vorhang fällt, nachdem der Held seinen tragischen Tod gestorben ist, und wir reiben uns die Augen, benommen noch vom Bühnenlicht und von der Blindheit der Menschen, die uns vorgespielt wurde, und nicken einander freundlich zu, der Nachbarin, dem Nachbarn, und sind schließlich bei einem Glas Wein oder Bier wieder froh, dass das Leben doch etwas anders ist und die Menschen vielleicht nicht so grausam verstockt und verblendet und gewalttätig und rachgierig wie auf der Bühne gezeigt. Jesus erzählt Geschichten. Er spricht in Gleichnissen, wie so oft. Kleine Bildworte, Mini-Komödien, manchmal Tragödien, mitten aus dem Leben und mit merkwürdigen Pointen. Es geht um Feigenbäume, die keine Früchte tragen, um Gäste ohne Hochzeitskleider, um ungerechte Verwalter, um verlorene Groschen, Söhne, Schafe, um Schätze, die man im Acker finden kann, um Richter, die sich vom Drängen einer Witwe erreichen lassen, um Perlen, um Kamele, um anvertraute Geldbeträge und immer wieder um den Weinbaum, um Weingärtner, um Weinberge. Es geht aber nicht um irgendwelche Banalitäten. Es geht in allen diesen kleinen Geschichten um die Mechanik des Lebens selber. Wie ist das mit der Gerechtigkeit, mit unserer Klugheit, mit unserer Fähigkeit, auch in den schwierigsten Momenten eine Perspektive zu finden? Wie ist es bestellt um unsere Freiheit, um Gott, um unser eigenes so oft tragisches und komisches Dasein in der Welt, mitten im Alltag und überhaupt? Heute also ein Mensch, der einen Weinberg anlegt und zieht einen Schutzzaun darum und gräbt eine Kelte und baut einen Wachturm und verpachtet ihn dann an Weingärtner und verreist. Ein kleines Idyll ganz am Anfang. In den Reben der Weinstöcke wohnen noch nicht der Sturm und der Streit und der Krieg und der Mord. Aber sie werden sich zeigen. Es war sehr gut, so beginnt es. Wie im Anfang der Schöpfung, wie im Garten Eden. Der Auftakt einer Miniatur-Weltgeschichte, an deren Anfang eine Kultur ist. So wie jedes Glas Wein, das wir genießen, das Ergebnis einer eindrucksvollen Kulturleistung ist und nicht weniger eine Gabe der Schöpfung und des Schöpfers selber. Und auch wenn der Eigentümer des Weinbergs verreist, wenn er sich aus unerfindlichen Gründen aus dem Bild genommen hat, er ist doch immer der anwesende Dritte. Im Weinberg selber, den er angelegt hat, ist er da. In den Boten, die er sendet, ist er da. Schließlich in seinem Sohn, dem Erben, den zu töten die Weingärtner beschließen. Und schließlich in jener Antwort auf die Frage, was wird nun der Herr des Weinbergs tun mit diesen Leuten? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben, lesen wir. Und wir wissen nicht, ob es der Erzähler dieses Gleichnisses ist, der diese Aussage macht, der diese Antwort gibt, oder ob es die Zuhörenden sind, denen er diese Geschichte erzählt, die er befragt. Wer sagt, was würde der Weinbergbesitzer machen? Die, wie so oft, überrumpelt sind von der Art, Jesu zu erzählen und die dann eben diese Antwort geben auf die Frage des Erzählers? Oder ob es dieser abwesende, unsichtbare, anwesende Dritte ist, dessen Gegenwart immer spürbar und greifbar ist, in der Schönheit des Weinbergs, in den Boten, die er aussendet, in seinem eigenen Sohn, auch wenn dieser Dritte unsichtbar oder verreist oder insgesamt ohne Gestalt ist, er ist dabei. Was wir sehen, ist, dass in Jesu Erzählung auf diese anfängliche Kultur Gewalt folgt, wie in den ersten Geschichten unserer Bibel. Der Kontrakt zwischen dem Weinbergbesitzer und den Pächtern wird missachtet, außer Kraft gesetzt, ignoriert. Das Begehren nimmt überhand. Die Gewalt schraubt sich hoch. Der erste Bote, der zu den Weingärtnern gesandt wird, wird ergriffen, geschlagen und weggeschickt. Den zweiten verletzen sie am Kopf, so im Griechischen, und machen ihn zum Gespött. Und einen sendet er, und den töten sie, und dann viele andere. Die einen schlagen sie, die anderen bringen sie um. Eine wahre Orgie von Gewalt und Brutalität folgt. Und dann gibt es diesen letzten Versuch. Die Suche nach einem letzten Stück Humanität und Kultur. Sie werden es nicht wagen, mein eigenes Fleisch und Blut zu töten. Aber die Sachen sind eigentlich längst am Laufen und es ist längst gespielt. Sie ermorden den Sohn, den Erben und werfen den Leichnam hinaus in die Ödnis vor den Weinberg, liebe Gemeinde. Wer den Erben tötet, der hat eigentlich nur ein einziges Ziel, der will auch den Weinbergbesitzer töten. Er ist am Ende das Ziel, der Erbauer und Besitzer und Schöpfer des Weinbergs. Noch einmal, Wisława Szymborska, Eindrücke aus dem Theater. Für mich ist der wichtigste in einer Tragödie der sechste Aufzug. Die Auferstehung vom Schlachtfeld der Bühne, das Zupfen an den Perücken, Gewändern, das Ziehen des Dolchs aus der Brust, das Lösen der Schlinge vom Hals, das Einreihen zwischen die Lebenden mit dem Gesicht zum Parkett, Verbeugungen, einzeln, gemeinsam, die weise Hand auf der Wunde des Herzens, die Knickse der Selbstmörderin, das Nicken der geköpften Häupter, Verbeugungen paarweise, der Zorn Arm in Arm mit der Sanftmut, das Opfer blickt selig dem Henker ins Auge, Rebell und Tyrann schreiten friedlich nebeneinander, Zertreten der Ewigkeit mit der Spitze des goldenen Pantoffels, Fortfegen der Moral mit der Krempe des Hutes, die unverbesserliche Bereitschaft, morgen alles zu wiederholen. Wahrhaft, erhaben erst ist das Fallen des Vorhangs. Wahrhaft, erhaben erst ist das Fallen des Vorhangs. Und was man dann durch den unteren Spalt zu sehen bekommt, da hebt eine Hand die Blume eilig vom Boden, dort eine andere das liegen gelassene Schwert. Erst dann erfüllt eine unsichtbare Dritte ihre Verpflichtung. Sie schnürt mir die Kehle. Liebe Gemeinde, Jesu Erzählung in diesem 12. Kapitel des Markus-Evangeliums schnürt den Zuhörenden die Kehle. Sie verstehen und begreifen seine Neuerzählung des Weinbergliedes aus dem Buch des Propheten Jesaja, das wir als Schriftlesung gehört haben. Sie verstehen, dass er diese Geschichte auf sie hin erzählt hat, dass er sie auf uns hin erzählt, weil wir selber Teil dieser Geschichte sind, die abwesende Anwesenheit des Schöpfers, unser Griff nach dem Weinberg, die Gewalt, die in allem lauert und dann ausbricht wie ein Vulkan und nicht mehr zu stoppen ist, bis der Erbe und in ihm der Besitzer des Weinbergs tot ist. Als Jesus diese Weinbergliedes vorträgt, vielleicht im Vorhof des Tempels, ist der alte Gesang Jesajas in allen Köpfen. Es sind seine letzten Tage in Jerusalem, bevor er ergriffen wird und unter großer Gewalt stirbt. Die Oberpriester, Schriftgelehrten, Ältesten, an die er sich in diesem 12. Kapitel im Markus-Evangelium wendet, sie sind theologisch gebildet. Sie ahnen, begreifen, verstehen, was er sagt. Sie kennen das Weinberglied Jesajas zu gut, das den Untergang Jerusalems voraussagt, weil die Menschen Gottes geliebten Weinberg, die Metapher für Israel, in Habgier und Verblendung überlassen haben. Sie selber sind es, die die Geschichte Israels so lesen und hören und erzählen, als eine immer wiederkehrende Abfolge von Sünde, Strafe, Reue, unaufhörlich, unverbesserlich. Und die ersten Menschen lassen sich zum Hochmut verführen und der Bruder erschlägt den Bruder und das Volk mord gegen Mose und das Gesetz. Und es tötet die Propheten und es sieht zu, wie Johannes der Täufer enthauptet wird und die Menschen wissen es und Jesus weiß es. Und es ist dieses alte Hamsterrad, in dem wir uns auch bewegen, immer schneller in diesen Monaten, Wochen, Tagen. Und sie wissen, dieser abwesende, anwesende Dritte sucht das Einverständnis und die Liebe seiner Geschöpfe und in erster Linie seines Volkes Israel, aber er wird zurückgewiesen. Und nicht wenige Bibelausleger waren deshalb der Ansicht, dass dieses Gleichnis von den bösen Weingärtnern eine Allegorie auf die Geschichte Israels mit Gott, dass dieses sein könnte, dass dieses Gleichnis eigentlich gar nicht hineingehören sollte in unsere Bibel, weil es sich auf eine ganz unglückliche Weise gegen Israel wendet und erst im Bezug zu der Katastrophe im Jahr 70 mit der Zerstörung des Tempels hätte entstehen können. Und das, wenn es so wäre, diese Geschichte die antijüdischen Tendenzen im Christentum gestärkt hätte. Und es gibt in der Wirkungsgeschichte zweifellos Argumente dafür. Diese Erzählung hat auch fatal gewirkt. Aber es gibt eine andere Art, sie zu lesen. Diese kleine Erzählung auf der Schwelle zur Passion Jesu könnte auch eine kleine Bilanz der Menschheitsgeschichte selber sein. Eine Geschichte, in der Menschen immer wieder das bedrohen und haben wollen und töten, was sie leben lässt. In der sie vernichten, was ihnen helfen könnte. Eine Geschichte, in der Gott als der abwesende Anwesende vorkommt. In der Stimme seiner Botinnen und Boten durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch und in der Gegenwart dieses Weinbergs, der voller Wunder ist. Es wäre die Geschichte einer kommunikationsgestörten Welt. Mit jedem gewaltsamen Tod, mit jedem wie auch immer geäußerten Anspruch darauf, dass wir die Besitzerinnen und Besitzer dieser Erde sind, dass unser Dasein sich einem Haben verdankt und nicht auf der Grundlage des anvertrauten Lebens entsteht, jede solche Art zu denken, zu tun, zu handeln, will eigentlich Gott aus der Welt haben, spielt mit dem Gedanken des Todes Gottes. Jede dieser Handlungen ist eine Gotteslästerung, ist Blasphemie. Und das muss man ganz besonders denen sagen, die im Namen Gottes Leben töten, misshandeln, foltern, unvorstellbare Dinge tun. Mit diesem Gleichnis stehen wir an der Schwelle zur Passion Jesu Christi. Und dieses Gleichnis ist zugleich ein Bild dafür, dass mit Jesus einer auftritt, der selber das Leiden Gottes an dieser Welt und an der Gewalt der Menschen, an unseren kleinen und großen Grausamkeiten auf sich nimmt und übernimmt. Für einen winzigen Augenblick haben es seine Zuhörerinnen und Zuhörer verstanden. Haben sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hat. Und sie lassen ihn und gehen davon, aber sie kommen wieder und sie werden ihn ergreifen und verhören und in einem Scheinprozess quälen und dann töten. Und was wird der Weinbergbesitzer darauf antworten? Wie wird er reagieren? In dieser Begegnung vor der Passion wird Jesus sagen: Wisst es, versteht es aus euch selber, was Gott sagen wird. Ihr wisst es selber. Findet die Antwort selber und beherzigt sie. Vielleicht wird er auch sagen, findet die Antwort in mir, in meinen Worten, in meiner Geschichte. Wir, für uns, werden die Antwort von Ostern hergeben müssen, denn durch dieses Geschehen hindurch redet der Schöpfer selber mit uns, den Pächterinnen und Pächtern seines Weinberges. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir halten Fürbitte und singen zwischen den Bitten von dem Lied 96 jeweils eine der Strophen, das Wochenlied, du schöner Lebensbaum des Paradieses, Nummer 96. Die erste Strophe, Michael Sattelberger an der Orgel intoniert, und wir stimmen ein.
Dass wir in der Unruhe und Härte dieser Tage nicht die Stimme Jesu Christi überhören, das bitten wir. Dass uns seine Worte öffnen für ein Leben aus dem Vertrauen und aus der Liebe. Dass uns sein Weg, seine Worte, sein Leiden, seine Auferstehung einen anderen Blick schenken auf unser Miteinander, auf unsere Begegnungen, auch auf die Krisen und Konflikte, in denen wir stehen. Das erbitten wir für jeden Tag. Dass uns durch ihn die Erinnerung geschenkt ist an ein Leben, wie es gut ist, und geheilt und voller Hoffnung. Das erbitten wir für uns und füreinander. Wir singen.
Hattest du zu leiden, gingst an das Kreuz und trugst die Dornenkrone für unsere Sünden, musstest du bezahlen mit deinem Leben.
Dass das Morden und Erniedrigen, das Verletzen und Foltern und Kränken endlich ein Ende habe. Dafür beten wir in diesen Tagen auch um Jesu Willen. Wir denken an die Menschen in den Kriegsgebieten, in der Ukraine und an allen anderen Orten dieser Welt, die von Gewalt und Willkür beherrscht werden. Wir beten für alle, die im Dienst des Friedens sind, die helfen, trösten, verbinden, pflegen, die gastlich sind und Heimat gewähren. Wir bitten dich, Gott, dass auch wir die Kraft dazu finden. Wir singen.
Wir beten für eine neue Kultur des Miteinander und bitten für uns selber um Kraft und Ideen, diese Kultur zu gestalten. Wir beten für alle, deren Sorge der Zukunft unserer Schöpfung gilt. Allen, die sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen, die sich mühen in der Forschung, in der Technik, um ein gutes Miteinander alles Lebendigen. Wir beten für alle in der Medizin und Pflegetätigen und für die Kranken und Hilfsbedürftigen. Wir singen.
Für diese
beten für die Menschen, die uns persönlich am Herzen liegen und für die Dinge und Vorhaben, die uns in dieser neuen Woche bewegen und die wir Gott anbefehlen. Wir beten mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 298 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Dafür herzlichen Dank. Die heutige Kollekte erbitten wir für Projekte von Partnerkirchen und Werken der Württembergischen Landeskirche, die verfolgte und bedrängte Christinnen und Christen unterstützen. Dazu schreibt Kirchenrätin Dr. Christine Keim: Weltweit werden Christen wegen ihres Glaubens in den Ländern, in denen sie leben, ausgegrenzt und bedrängt. Partnerkirchen und Werke, mit denen die Landeskirche zum Teil über lange Jahre verbunden ist, treten an die Landeskirche heran mit der Bitte, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen. Beim Gemeindeaufbau, beim Unterhalt von christlichen Schulen oder bei Projekten, die Frauen in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Solche Anfragen werden mit dem heutigen Opfer bezuschusst. Lassen Sie uns also neben aller Sorge um uns und unsere Gesundheit auch diese Menschen nicht vergessen. Und wir laden herzlich ein zu weiteren Veranstaltungen und Gottesdiensten. Jetzt am Mittwoch ist wieder Mittagsmusik von 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr hier in der Hospitalkirche. 20 Minuten Musik von alt bis neu. Genau, Eintritt ist frei. Außerdem am Mittwoch findet wieder ein Ethik-Café statt im Hospitalviertel um 18 Uhr im Foyer des Hospitalhofs, diesmal zu Hannah Arendt, Denken, Wollen, Urteilen. Und am kommenden Sonntag ist wieder Gottesdienst um 11 Uhr mit Pfarrerin Monika Renninger. Weitere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Liturgieblatt, nehmen Sie es auch gerne mit heim. Und wie immer jetzt im Anschluss sehr herzliche Einladung noch in den Hospitalhof zum Kirchencafé und zu Gesprächen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle auch für das Opfer des Weltgebetstags der Frauen zugunsten von Taiwan. Am Freitag hat er hier in der Kirche, hat ebenfalls wie an vielen, vielen anderen Orten ein Gottesdienst stattgefunden mit, ich weiß es nicht genau, mit über 600 Euro als Opfer für diese Arbeit. Vielen Dank Ihnen allen. Wir singen die Friedensbitte, verleih uns Frieden gnädiglich, und wenn es möglich ist, dürfen Sie dazu aufstehen. Thank you. Geht in diesen Tag, in diese neue Woche mit dem Vertrauen auf Gottes Segen, der uns zugesprochen ist. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen.